das cyphernews.de Video Review ist endlich zurück für euch. Wir sprechen heute über Staffel 3, die Auflösung des Cliffhangers, Hegemonie Teil 2. Und Jens, ja, du warst im Erholungsurlaub, darum hat es ein bisschen gedauert. Du warst im Golf von Cardassia an der Smaragdküste. Was ist denn da passiert?
Wunderschöne Landschaften, einfach ein tolles Erholungsgebiet. Kann ich nur jedem empfehlen. Und Daniel, ich war auch noch mal im Souvenirshop, hatte noch ein bisschen Zeit. Die eine Galor-Klasse, die ist ein bisschen später abgeflogen, weil so irgendwie bajoranische Minenarbeiter da irgendwie sich da vorgestellt haben mit irgendwelchen Schildern. Aber das haben die Sicherheitsbehörden dann schnell geklärt. Und ich war noch im Souvenirshop und wollte eigentlich den guten Geruch des Ghouls. Den wollte ich erwerben.
Aber der ist überall ausverkauft.
Dann habe ich mich doch für diese tolle Cappy hier entschieden. Und was hältst du davon? Ist das okay?
Aus der Ghoul-Kollektion 2025 Limited Edition Make Cardassia Great Again. Fantastisch.
Ja, fantastisch.
Richtig. Genau. Fantastisch. Und was auch fantastisch ist, jetzt das Review zur ersten Episode, dritte Staffel, direkt nach dem Intro.
And now. Evil gets an upgrade. This is the Sci-Fi News Video Review. With your hosts, Daniel and Jens.
Hallihallo da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum sci-fi-news.de Video Review. Wir sind nach langer Auszeit endlich zurückgekehrt zu euch. Heute am 17. Juli. Weil der Ghoul hat es ja angekündigt und der Ghoul, der lügt ja auch nie, selbst wenn du in den Urlaub fährst. Meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr wieder dabei seid. Verzeiht uns unsere kleine Verzögerung, aber manchmal, Jens, manchmal muss Erholungsurlaub ja auch einfach sein, oder?
Ja, also wenn man ein turbulentes erstes halbes Jahr hinter sich hat, dann muss man sich auch einfach mal was gönnen. Und man kommt dann erholt zurück und kann dann hier heute am 17. Juli, und wer was anderes behauptet, ja, der wird den Zorn des Ghouls spüren. Ja, kann heute am 17. Juli natürlich richtig performen mit der Auflösung des Cliffhangers Hegemonie. Und Daniel, ich habe ja versucht, irgendwie mich daran zu erinnern, ja, in meinem, ja, du sagst immer Spatzen hier. Ja, ich finde es eigentlich recht opulent. Gekramt, was ist denn eigentlich in Teil 1 passiert? Und dann habe ich realisiert, ich weiß es einfach nicht mehr und habe den nochmal angesehen in Teil 1.
Und, fantastisch. Bevor du uns da gleich diesen Überblick gibst, Jens, ich möchte mit euch da draußen noch anstoßen, ja, und zwar auf den Fürst der Finsternis, die Rocklegende Ozzy Osbourne, leider wenige Minuten vor dieser Aufzeichnung verstorben. In dieser Hinsicht schenken wir uns ein schönes Glas Rotwein ein. Hier gibt's auf dich, mein lieber Ozzy. Alles Gute, vielen Dank. Ja, und wer Fürst der Finsternis sagt, der meint ja oftmals auch Markus Söder. Aber in diesem Fall geht's um die Gorn. Es geht um die Gorn, liebe Leute. Ja, nicht verwechseln. Fürst der Finsternis, Ozzy Osbourne, Markus Söder. Jetzt geht's um die Gorn. So, Jens, und was hast du bei deinem Rückblick auf den Cliffhanger aus Staffel 2 denn so herausgefunden?
Ja, ich habe herausgefunden, dass auf dieser Kolonie Parnassus Beta, Captain Battelle, also die heiße Flamme von Captain Pike.
Das war diese Kolonie, die so ganz verdächtig nach Los Angeles 2023 ausgesehen hat.
Ja, ganz zufällig. Ganz zufällig, weil das war ja einfach die schönste Zeit.
Weißt du, das war die schönste Zeit. Ja, da ist die Sonne gerade aufgegangen.
20er Jahre, wer möchte dort nicht leben? Genau, mit Friseursalon und Bar und kalter Cola, genau. Wie auch immer, sei es drum. Captain Battelle wollte da so ein bisschen unterstützen und dann kamen die Partycrasher, unsere Lieblingskaltblüter, die Gorn, ne? Die fanden das nicht so toll, sehen das irgendwie als ihr Gebiet an und haben dann auch mal schnell so eine Demarkationslinie an die Föderation gesendet. Hier und nicht weiter, meine lieben Freunde.
Ja, und, der Rubikon.
Genau. Die Gorn haben ja so einen Störsender auf dieser Kolonie errichtet und Das Außenteam konnte dann zunächst nicht hochgebeamt werden, bis man dann auf den Ingenieur Scotty gestoßen ist. Und dann hat man das irgendwie geschafft. Zumindest Battelle, Pike und noch irgendwer und Scotty, genau, haben es auf die Enterprise geschafft. Und der Rest, es war ja so ein bisschen undurchsichtig. Die wurden ja gar nicht von der Enterprise gerettet oder hochgebeamt, sondern von den Gorn. Das fand ich eigentlich im ersten Teil ganz gut gemacht, weil man das erst gar nicht so realisiert hat. Und dann gibt es ja diesen entscheidenden Moment, ja, so ein bisschen wie in TNG, als Riker sich entscheiden muss, schieße ich jetzt oder nicht? Ja, vielleicht nicht ganz so dramatisch. Alle reden auf Captain Pike ein, was sollen wir jetzt tun, was sollen wir tun? Und dann endet dieser Cliffhanger und Daniel, er wird aufgelöst. Wie?
Indem wir natürlich unsere altbewährte, patentierte, einmalige cyphernews.de Video-Review-Dia-Show beginnen. Ja, geil. Und du hast es gerade schon so schön in Szene gesetzt, ja, diesen Cliffhanger, wo ich im Review noch gesagt habe, als ich damals an der Smaragdküste Cardassias im Golf von Cardassia war, wo mich dieses schäbige Föderationsvirus Flöwit 31 niedergestreckt hat, dass doch die Zeichnung der Figur von Captain Pike in dieser Stelle, in dieser letzten Szene in Teil 1 irgendwie sehr schwach war. Man hatte überhaupt keine Führungsqualitäten erkennen können, weil der Mann total hilflos wirkte. Und jetzt macht die Episode etwas, das ich auch bei anderen Serien, insbesondere bei Dr. Who war das ganz oft, immer auch nicht so toll fand. Man baut da sich so einen Cliffhanger auf. Und jetzt überleg mal, Best of Both Worlds, du hast es doch gerade auch angesprochen, der Cliffhanger überhaupt mit Captain Picard und Riker muss sich entscheiden. Und dann macht man ja im zweiten Teil ja auch tatsächlich etwas draus. Mhm. Und bei Dr. Who ist es ganz oft so, da hat man den mörderkrassen Cliffhanger. Und dann zaubert er irgendwas aus seinem Bettgürtel und macht 10 Sekunden später mit seinem Sonic Screwdriver irgendwas. Und dann ist das Ganze aufgelöst und sowieso schon wieder vergessen. Und hier ist es ähnlich schwach. Jetzt hat man ihn in der Episode vorher gefragt, Captain, Ihre Befehle. Und seine Antwort darauf ist, ja Leute, fällt euch irgendwas ein?
Ja, wisst ihr vielleicht weiter? Was wir machen?
Ich weiß nicht, wo gibt's denn hier den nächsten Biergarten?
Bestellst mal Helles, so?
Ja, Geliesel, bringst mal noch so ein Helles, ne?
Ja, genau. Und er ist ja dann quasi in diesem Konflikt, dass er, wenn er sich jetzt zurückzieht, ja offensichtlich seine Crew oder Teile seiner Crew und die Kolonisten im Stich lässt, da die ja offensichtlich auf dem Gornschiff gefangen gehalten werden. Und ja, da greift er doch zu einem alten Trick, würde ich mal sagen, dem Picard-Manöver aus Star Trek Nemesis, denn er legt den Vorwärtsgang ein. Ja, auf Raten seiner Crew.
Rammgeschwindigkeit.
Genau. Wird er das Gornschiff ordentlich gerammt und dann irgendwie etwas an dem Gornschiff platziert. Irgendein Element, dessen Namen ich vergessen habe. Damit man das hinterher auch ordentlich wiederfinden kann. Ja, so ein kleiner AirTag.
Ja, genau. So ein Apple AirTag hat man in so einem, ich glaube, in einen Torpedo eingebaut. Irgendwie so war diese Prämisse. Ja, und dann machst du da diesen AirTag in den Torpedo rein. Und an der Stelle frage ich mich natürlich schon so, wie kann man denn sozusagen eine Waffe so tarnen, dass es den Gorn überhaupt nicht auffällt? Man hat natürlich da schon sein Techno-Gebabbel mit Schildharmonien und Geschwindigkeiten und irgendwelchen Energien und so. Aber ist das denn plausibel, dass man sagt, da taggt man das Schiff? Und dann kann man die über die halbe Galaxie nachverfolgen. Gibt es da irgendwo so einen Elon Musk Starlink-Satelliten, der das dann auch immer weiterleitet? Wie hat das denn technisch funktioniert, Jens?
Ja. Wie nett, dass du mich das fragst, wie das technisch funktioniert hat.
Ja, ich will das jetzt wissen.
Keine Ahnung, würde ich sagen, wie das funktioniert hat. Die hört mich allerdings auch gar nicht in dieser Episode, muss ich sagen, weil wir fair sind. Haben wir in sehr vielen Star Trek-Episoden, die wir auch gerne mögen, immer mal wieder, dass solche Dinge einfach passieren und man muss die Geschichte ja auch irgendwie weitererzählen. Ich fand es eigentlich sogar recht smart und visuell ganz gut eingefangen, diese Geschichte, dass die Enterprise da dieses Gorn-Schiff rammt.
Hier sieht man es übrigens gerade, ne?
Hier sieht man es gerade sehr gut. Das fand ich eigentlich ganz, ganz cool gemacht und ich habe schon deutlich schlechtere Lösung für irgendwie sowas gesehen bei diversen Strange New Worlds oder auch Discovery-Episoden. Das möchte ich gar nicht groß kritisieren. Man macht das ja, damit man jetzt erstmal den taktischen Rückzug quasi antreten kann und hinterher die Crew und auch die Kolonisten wiederfinden kann. Und das tut man ja dann auch. Und dann gibt es ja parallel zu diesen Ereignissen auch die Geschehnisse auf der Krankenstation.
Ja.
Battelle ist ja infiziert worden von den Gorn. Das hat man ja schon im ersten Teil gesehen des Cliffhangers. Und jetzt ist Schwester Chapel, die ja auch gerettet wurde von Spock, quasi stellvertretend als Ärztin unterwegs und versucht da ihr Leben zu retten. Und da ist tatsächlich jetzt eine Logik, die ich nicht ganz verstehe, Daniel. Man reist ja quasi zurück zur Flotte. Ja? Ja. Das wird dann so suggeriert. Und da sieht man ja auch mehrere Raumschiffe, die ja sicherlich alle einen Arzt haben.
Nee, die sind auch gerade alle auf Cardassia im Erholungsurlaub.
Okay. Statt jetzt irgendwen zu konsultieren, der vielleicht mehr Expertise hat als die sicherlich sehr kompetente Krankenschwester.
Ja, schickt man Spock auf die Krankenstation. Genau. Weil nichts schreit natürlich Gorn-Baby mehr wie ein spitzohriger Vulkanier. Das ist vollkommen klar.
Ja, und das ist so ein bisschen so ein roter Faden dieser Episode. Sehr viele ganz konstruierte Ereignisse, die dann zu irgendwas führen sollen. Und sehr viel Zufälle. Also das beschreibt eigentlich diese Episode. Und das habe ich überhaupt gar nicht verstanden.
Und jetzt musst du dir mal vor Augen führen. Jetzt hat man seit 2023 Zeit gehabt, hier aus dieser Auflösung dieses Cliffhangers etwas wirklich Epochales zu machen. Jeden Dialog noch mal 10-mal zu überarbeiten, mit Rücksprache zu halten, mit 50 ausführenden Produzenten. Hier noch mal die Nuance, das Fondor von Maggie noch mal oben drauf zu tun, für den Geschmacksverstärkungseffekt. Und jetzt hat man wieder genau dasselbe Problem und ich führe das darauf zurück. Also du hast jetzt gesagt, naja, kann man nicht irgendeinen anderen Arzt konsultieren? Ja, natürlich könnte man das, wenn man denn irgendwie Budget und einen Schauspieler für hätte anscheinend. Es ist ja hier auch so, diese ganzen Kolonisten, wir werden ja im späteren Verlauf der Episode darauf eingehen, das waren ja nicht nur irgendwie 5, sondern irgendwie 500 oder 5000, wer weiß das schon. Wir sehen zum Schluss 5. Oder vielleicht sind es sogar nur 4, ich weiß es gar nicht. Wir haben hier also wieder nur also diesen Pool an Schauspielerinnen und Schauspielern, die zum Kerncast der Serie und der Episode gehören. Und die Erzählung erlaubt es überhaupt nicht, an dieser Stelle überhaupt externe Elemente mit einzubeziehen, weil man offenbar keine Statisten mehr casten kann oder keine Nebenrollen mehr besetzen. Finde ich ganz, ganz merkwürdig. Du sagst, es wirkt eben alles sehr konstruiert. Ja, genau. Und jetzt betrachte das mal unter diesem Muster. Ah, verdammt, wir haben hier irgendwie 15 Schauspielerinnen und Schauspieler unter Vertrag und sonst haben wir da aber niemanden. Wir müssen das irgendwie so zusammenschreiben, dass es passt. Und genauso kam mir das vor.
Interessanter Aspekt. Also, da muss ich vielleicht einmal so ein bisschen, so Ehrenrettung sagen, dass wir dieses Szenario, dass Star Trek in sich relativ klein ist. Also jetzt kommt Pike zurück und dann ist da ein Admiral, der offensichtlich entscheidet, was die Flotte macht, ohne irgendwie zu konsultieren. Das muss man fairerweise sagen, hatten wir in den alten Star Trek-Serien auch. Ne? Da ist Star Trek immer sehr klein, da gibt es keine Entscheidungsfindung irgendwie mit einem Föderationsrat oder irgendwie sowas, sondern da muss schnell entschieden werden. Aber ich gebe dir schon recht, dass, wenn das der Grund ist, ja, meinetwegen, das ist mir ja auch aufgefallen, dass man sehr viel um irgendwelche Sachen herum konstruiert, um dann auf irgendein Ziel zuzulaufen, was man aber auch hätte ganz anders erreichen können. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und auch
und jetzt
vielleicht auch den einen Aspekt, das wird dir gefallen, weil ich dir recht geben möchte, ist, verdammte Scheiße, das ist 2 Jahre her, ne? Also da hätte man ja wirklich irgendwie sagen können, komm, wir machen da jetzt was draus, Schauspielerschreik oder was weiß ich auch hin und her. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus zaubern können. Und dann ist ja Pike zusammen mit April da in diesem Besprechungsraum. Und da muss ich sagen, Daniel, da ist wieder so ein Moment, blitzt sowas auf, wo ich dachte, könnte ja irgendwie ganz cool sein, auch bildgestalterisch. Du siehst quasi die beiden unterschiedlichen Sichtweisen von Pike und April. Und in der Mitte ist diese Demarkationslinie, die Gorn ja übermittelt haben. Fand ich bildgestalterisch sehr gut, wenn es Absicht war.
Ja, da sind ein paar tatsächlich ganz nette Ansätze drin, allerdings tatsächlich für mich auch immer sehr viel Stückwerk. Du hast jetzt gerade schon in Frage gestellt, ob das überhaupt Absicht war. Ich sage jetzt an der Stelle mal, ja, das war Absicht. Da hat sich irgendein schlauer Dramaturge, wir haben ja auch für diese Sendung ungefähr 15 davon angestellt,
sehr viele Autoren.
Natürlich, sehr viele Gedanken gemacht. Jedes Wort, das aus meinem Mund kommt, ist ja nicht mein eigenes. Ja. Und jetzt erinnere dich doch mal zurück an Kolos. Kennst du noch Kolos? Ja? Mhm. Aus Enterprise, Folge das Urteil. Ja? Mhm. Anwalt. Und er hat ja da die Aufgabe, Captain Archer zu verteidigen vor diesem Tribunal. Und da habe ich damals im Review zu dieser Episode gesagt, das ist eine Episode, die gibt endlich mal etwas Größe und die gibt auch endlich mal etwas Breite in die Gesellschaft der Klingonen hinein, weil da haben wir sehr viel mehr erfahren. Und du hast jetzt gerade gesagt, naja, wir haben immer schon ein sehr kleines Universum in Star Trek gehabt. Aber erinnere dich doch mal auch an DS9, was man da geschaffen hat.
Klar, das ist so.
Das fehlt mir hier total. Wir reden immer nur von irgendeiner Flotte. Wir reden immer nur von der Admiralität. Wir reden immer nur von diesem großen Imperium der Gorn und sehen aber immer nur diesen einen Mikropenis. Ja,
da gebe ich dir vollkommen recht. Ich wollte jetzt auch nur, ich sag mal, du kennst diese TNG-Episoden, wo es ähnliche Szenarien gibt und dann Admiral Nechayev kommt und irgendwas entscheidet. So irgendwie, was fundamental ist für das.
Es gibt jetzt nur noch Papierstrohhalme.
Ja.
Genau. Ja, zum Beispiel, ne? Kennt man ja.
Aber gut, zum Beispiel.
Szenenwechsel. Wir sind auf dem Gornschiff im Verdauungstrakt, im Dickdarm.
Ja, natürlich sind wir da. Ja,
wo wären wir denn sonst? Und im Dickdarm, da ist sie gefangen. La'an Noonien Singh, Dr. Joseph Mbenga und natürlich auch, wer? Erika Ortegas, die fliegt nämlich das Schiff, ja? Die ist da gefangen und werden da gerade verdaut. Und Potzblitz, dieser Verdauungstrakt, der ist ungefähr so haltbar wie so eine McDonald's Happy Meal Tüte. Da kann man einfach durchschlagen. Dann ist man auch schon draußen. Hurra! So, dann findet man auch noch am After dieser Verdauungsanlage alle möglichen Phasergewehre und nebenan ist der Shuttle-Hanger. Wie praktisch! Herzlichen Dank für diese fantastische Erzählung, liebe Autoren.
Ja, erstmal möchte ich bei dem riesigen Verdauungstrakt, ja, das wird ja irgendwie auch so skizziert, ja, das ist ein Scorn-Schiff, das produziert da irgendwas, Kraftstoff oder was, weiß ich auch immer.
Also Nahrung, habe ich das verstanden.
Nahrung, genau. Also es ist, ich beglückwünsche einfach deine Mutter, dass sie endlich mal eine Hauptrolle als Gornschiff.
Ja, Vielen Dank.
Bekommen hat. Ja, was mir da sehr unangenehm aufgefallen ist bei dieser Szene, das, was du beschrieben hast, ist natürlich vollkommen korrekt. La'an, warum auch immer sie da jetzt runterfällt, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Keine Ahnung. Irgendwas aus ihrer Vergangenheit und dann fällt sie da runter, wie auch immer. Und dann sagt sie ja, ich muss den Arzt, den muss ich schon zuerst retten. Das ist ja erstmal ein guter Ansatz. Und das ist uns ja schon in anderen Episoden mit dem guten Dr. Mbenga aufgefallen. Der Arzt, also der einen Eid geschworen hat, macht null.
Du meinst, weil er dann gleich zur Waffe greift oder was?
Nee, worauf ich hinaus will, ist, er als Doktor, ja, der wie gesagt ja einen Eid geschworen hat, macht überhaupt gar keine Anstalten, andere Kolonisten oder erstmal Crewmitglieder zu retten. Oh. Sondern da fängt erstmal die Diskussion an, ja, macht das jetzt überhaupt Sinn, da überhaupt irgendeinen zu retten? Jetzt könnten wir ja einen retten, aber das bringt ja alles gar nichts. Finde ich schwierig, muss ich sagen. Also, wenn du jetzt mal Dr. Begier oder so hernimmst, der würde ja alles tun, um jedes Menschenleben zu retten oder Kolonistenleben retten. Dr. Mbenga macht keine Anstalten, irgendwas.
Das ist eine ganz starke Beobachtung von dir. Das habe ich so überhaupt noch nicht auf dem Schirm gehabt. Du hast vollkommen recht. Der gute Doktor agiert ja vollkommen abseits seiner eigentlichen Charakterzüge, die er haben muss als Arzt. Eigentlich sollte es ja hier so ein Zwiegespräch geben im Sinne von, wir müssen alle retten. Und La'an sagt, ja sorry, aber wir müssen hier raus. Und da müsste eigentlich, das ist eine ganz starke Beobachtung, Jens. Da hast du vollkommen recht, das passt überhaupt nicht zu der Figur eines Doktors.
Ja, und dann kommt es ja irgendwie dazu, dass das La'an irgendwie sagt, ja, wir werden irgendwie alle retten oder so. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Nur der Doktor wirkt im ersten Moment halt nicht wie derjenige, der da Menschenleben retten will. Und das hatten wir ja auch schon, wir hatten schon einige kritische Episoden mit ihm. Sind Nuancen vielleicht. Mag sein, dass einfach da an der Stelle das Drehbuch auch einfach schwach ist. Oder ist irgendwie Absicht, keine Ahnung, um den Doktor da immer in irgendein Licht zu rücken. Das weiß ich halt nicht. Aber ist mir aufgefallen, fand ich irgendwie merkwürdig.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also was mich an der Szene primär ja etwas kalt gelassen hat, war, wie leicht es dann doch einfach war, aus diesem Kokons wieder rauszukommen. Dann hat man da auch noch gleich seine Waffen rumliegen. Es gibt da auch irgendwie kaum so ein Sicherheitssystem, keinerlei Konsequenzen. Wenn ich mir an diese Pots von der Matrix damals denke, wo man da Neo befreit hat, dann kam ja sofort dieses Drohnenvieh da angeflattert. Ja, ich weiß nicht, was fangen die Gorn denn sonst in diesen Kokons? Sind das vielleicht irgendwie nur Wildschweine? Ist man da überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass man da eine ganze Kolonie reinbeamt? Und wenn ja, das ist ja auch dieses Ganze.
Offensichtlich ja schon, weil sonst wird das ja nicht geben. Aber vielleicht ja, hat man sonst irgendwie ein Problembär da drin oder so.
Natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Jetzt hat man sich befreit, jetzt ist wieder alles gut und jetzt gibt es ja eine Szene mit Scotty und der nervigen Pelia, die mir in dieser Episode unfassbar auf den Geist ging. Und jetzt überleg doch mal, diese Figur ist auch wieder, und da ist mir was aufgefallen zu einer Figur, die verhält sich auch total atypisch. Die ist doch jetzt vom Charakter, Pelia ist doch so gekennzeichnet, dass sie so die Aufständische ist, die immer ihr eigenes Ding macht, die immer eine Sonderbehandlung braucht, die immer eine Extrawurst fährt, auch aufgrund ihrer Vergangenheit und dieses Ganze. Man erinnert sich mal an diese Szene, wo sie irgendwelche Kunstgegenstände in ihrem Quartier angehäuft hat. Und jetzt ist sie plötzlich die eine, die sagt, so Junge, du, aber du weißt schon, BSI-Grundschutzkompendium, IT-Sicherheit und NIS-2-Zertifizierung, ja. Da musst du dokumentieren, da musst du ein Betriebshandbuch schreiben, da brauchen wir einen Notfallplan, mein lieber Scotty. So, dachte mir so, was zum Henker? Wie kommt sie denn jetzt gerade auf sowas? Sie, die doch immer gerne die einfache und frickige Lösung gesucht hat, hat jetzt plötzlich die Idee, dass man sagt, oh, ich kann den jungen Scotty so motivieren, indem man ihn an die Regeln erinnert. Fand ich ganz, ganz merkwürdig. Und was ist das denn auch für eine generelle Aussage unter dieser Prämisse, das ist irgendwie so die weiterentwickelte Zukunft, wo man so seine Personalführung auch im Griff hat. Nicht so wie bei diesen mittelständischen deutschen Unternehmen. Also ich fand das richtig abstoßend, ganz ehrlich.
Gut, ich muss sagen, die Regels sind die Regels. Ja. Da wird sich erstmal dran gehalten. Ja,
und ohne Handtasche keine Competition. Das so. Weiß man.
Aber sprichst du einen Punkt an, den ich mir auch aufgeschrieben habe. Und zwar, das ist grundsätzlich auch ein gutes Stilmittel, ein legitimes Stilmittel, auch in ernsten Situationen, Bedrohungslage. Das macht Star Trek auch in der Vergangenheit teilweise exzellent, teilweise nicht so gut, dass man quasi mit Humor so einen zweiten, dritten Schauplatz hat. Ja, das hatten wir auch öfter mal mit O'Brien oder irgendwie sowas. Hier finde ich die Dynamik zwischen Pelia und Scotty einfach furchtbar deplatziert. Also es wirkt also sehr albern, muss ich sagen. Und man hat Scotty hier ja auch eher so interpretiert wie, und das finde ich ganz interessant, wie in den Reboot-Filmen.
Ja, genau.
Also der Scotty aus TOS, der ist ja nicht so wie hier gezeigt. Jetzt kann man sagen, ja, der entwickelt sich ja noch dahin oder so. Ja, weiß ich nicht, finde ich schwer zu glauben. Ich persönlich finde, man hat sich hier sehr stark an den J.J. Abrams-Film orientiert, wie Scotty so agiert. Und das in Zusammenhang mit einer schon nervigen Pelia ist einfach eins drüber. Also diese ganze Dynamik in allen Szenen, wo die beiden irgendwie auftauchen und dann kommen sie auch auf die Brücke und ja, wir müssen aussehen wie irgendein Stern. Ja, und dann habe ich sofort eine Grafik da auf dem Display, wie die Enterprise zerstört wird. Ja, hat mir nicht so gut gefallen, muss ich sagen.
Und vielleicht haben die da auch einfach das ChatGPT Premium Plus Abo. Da können die mit unbegrenzten Tokens einfach sagen, komm hier, visualisier mir das mal, Baby. Könnte ja sein.
Ja, das stimmt.
Könnte ja
das
sein.
Das macht ja eigentlich auch Dr. Chapel und Spock auf der Krankenstation. Die machen ja nichts selber. Die fragen nur den Computer. Und auch da so ein bisschen, Nimm doch mal in deine Berechnung Straßendroge XY mit auf. Wie wirkt sich das denn aus? Das ist ja auch ganz normal, Daniel. Wenn du jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, irgendwie im Hospiz liegst, ja, und deine letzten Stunden und dann kommt, ja, Herr Räbiger, haben Sie es denn schon mal mit Heroin probiert?
Ja, und dann sag ich immer, never a frown with golden brown.
Frankfurter Applaus lässt grüßen, sage ich nur dazu. Und ja, ich fand das irgendwie ja ein bisschen wild. Das ist auch das, was wir eben schon besprochen haben, dass man das so konstruiert. Ne? Also Spock, der ja eigentlich jetzt total wichtig wäre auf der Brücke. Ja, wir haben da ganz viele Probleme und Pike ist irgendwie alleine mit Una da. Und nee, wir müssen ihn jetzt in der Krankenstation irgendwie platzieren, damit er so ein bisschen Romantik auch mit der
Ja, kommst Schwester du zu mir in die Krankenstation, zeige ich dir meine Einspritzpumpe. Genau. Spritze, Entschuldigung. Gut, genau. Und jetzt, Jens, schön, du hast ja vorhin schon von meiner Mutter gesprochen, die hier endlich mal einen Gastauftritt bekommen hat. Deine Mutter hat es ja auch geschafft in diese Episode. Ja, erste Episode, dritte Staffel, Hegemonie. Wir fliegen jetzt ja in ein unbekanntes Doppelsternsystem.
Ja, fand ich jetzt okay. Aber
ja, aber jetzt pass auf. Und dann ist die Masse dort so groß, dass wir da das astronomische Phänomen erleben, das wir alle schätzen und lieben, nämlich den Gravitationslinseneffekt. Wenn nämlich Licht um große Massen herumgelenkt werden und man sozusagen in der Mitte gar nichts zu sehen bekommt. Ganz fantastisch. Hier wissenschaftlich, jetzt hat man es hier oben auch wieder gesehen, wie wenn wir es vorbereitet hätten. Ja. Das war schön, da habe ich gesagt, da habe ich mich sofort dran erinnert, wie wir damals 2022, 2021 an der TU in München waren und wir arbeiten ja immer noch an dieser tollen.
Als Gastprofessoren.
Ja, natürlich. Guten Tag. Ja, und da hat man uns ja den Gravitationslinseneffekt erklärt und ich habe mich sofort daran erinnert und gesagt, ah, da ist es so. Und Stichwort deine Mutter, es wird ja jetzt aufgelöst, indem man einen koronalen Massenauswurf erzeugt und dann gehen die Gorn schlafen. So.
Ja. Und Daniel, ich weiß nicht, bist du spontan?
Immer. Mein zweiter Vorname ist Horst.
Nee, pass auf. Weil wir sprechen jetzt hier von Gorn gehen schlafen. Winterschlaf, wie glaube ich auch an einer Stelle gesagt.
Genau.
Und der Erste, der uns jetzt in die Kommentare schreibt, in welcher Episode Star Trek The Next Generation Captain Picard sich den Winterschlaf einer Spezies zu eigen macht, zum Vorteil macht. Der Erste, der das kommentiert, Episodenname, egal auf Deutsch oder Englisch, der bekommt eine ganz große Überraschung von mir.
Eine ganz große Überraschung?
Ganz große Überraschung.
Es ist aber nicht ein Abend, das mit deiner Mutter jetzt. Ne?
Also, weißt du, bei dir ist es so, es gibt immer diese Demarkationslinie, weißt du? Und ich wandere immer so ein Stück daran und du musst sie dauernd überschreiten.
Du musst einfach meine Hegemonie akzeptieren, mein Lieber.
Also was bedeutet Hegemonie eigentlich?
Vorherrschaft in allen Belangen, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, Video-Review-technisch, liebe Nerdseeker. Krieg, das heißt Krieg. So. Ja, was?
Mit Frauen lege ich mir nicht an, du.
Ja, verlierst du immer. Das ist ja gut. Das ist halt. Aber jetzt zurück zum Inhalt. Also, wir machen jetzt den koronalen Massenauswurf. Das ist ja klar. Die Prämisse ist ja, man hat irgendwie herausgefunden, ich weiß gar nicht mehr, warum oder wie. Auf jeden Fall, es gibt irgendwie so ein Raster in den Gordon-Aktivitäten. Und dann hat man gedacht, ach ja, das ist ja wie beim Bär. Die machen Winterschlaf.
Ja, das hat man herausgefunden, weil Uhura und Una das in Computer eingegeben haben. Und dann kam das als Antwort heraus, was natürlich vorher der ganzen Föderation Sternflotte unerklärlich war. Können die beiden in Sekunden lösen. Ja. Aber auch da halte ich mich mit Kritik zurück, weil das oft auch in vorherigen Serien, die wir beide so mögen, schon das ein oder andere Mal vorgekommen ist, dass Data, Dex oder wer auch immer ein unlösbares Problem innerhalb von 10 Minuten gelöst hat. Will ich gar nicht kritisieren.
Also ich möchte das schon kritisieren. In diesem Fall nämlich also vom Ergebnis her gedacht. Ja.
Wenn man jetzt gedacht, so wie Angela Merkel.
Richtig.
Vom Ende her denken.
So wie das Neuland Internet.
Ja, richtig.
Also, wenn man jetzt die Gorn in den Winterschlaf schickt, Jetzt haben die überall ihre Kolonien und ihre Demarkationslinien gezeichnet und hier einen Sender installiert. Wer macht denn dann den IT-Support? Wer macht denn dann die Wartung? Gibt es da einen Wartungsvertrag mit irgendeinem seriösen Alpha-Quadranten-Unternehmen? Oder wie funktioniert das denn, wenn die jetzt 20 Jahre weg sind? Macht das der Ghoul?
Ja, das ist tatsächlich etwas. Also es gibt ja kluges und nicht so kluges Worldbuilding. Und wir haben ja von Anfang an so ein bisschen diese Neuinterpretation der Gorn kritisiert. Möchte da nicht mal drauf rumreiten, weil das haben wir ja in der Vergangenheit schon sehr oft getan.
Hauptsächlich, ja.
Ja, also von der Darstellungsweise bis hin, wie sie irgendwie agieren, dass das total unglaubwürdig wirkt, dass sie irgendwie ein riesen Sternenimperium irgendwie beherrschen. Und das ist ja genau der Punkt, Daniel. Also jetzt bin ich da im Winterschlaf. Und jetzt habe ich alle Phaserbänke auf Automatik geschaltet. Oder was passiert mit meinen Kolonien und meiner riesigen Hegemonie?
Ja, hier sind die Gorn, Grenzen, wir machen gerade Winterschlaf. Bitte rufen Sie in 10 Jahren wieder an.
Wo ich ja Grenzen verschoben habe. Das wirkt das irgendwie schwierig auf mich wenig durchdacht, muss ich sagen.
Ja, also das ist wirklich so ein bisschen so wie auf dem Kinderspielplatz. Wo irgendwie der freche Erstklässler seine Demarkationslinie zieht und dann ruft die Mami aber nach Hause und dann fahren sie in den Urlaub. Ja, dann ist aber die auch nichts mehr wert, deine dumme Linie. Und in der Hinsicht, das war erzählerisch, also das war wirklich richtig, richtig schwach. Und man hat dann ja das noch versucht, so ein bisschen mit Humor zu lösen. Ach na ja, ich habe den Eindruck, das wird dann wohl ein Problem für unsere Nachfolger. Also in Richtung Captain Kirk natürlich die Anspielung.
Das ist so ein bisschen wie das Auflösen der Schuldenbremse, ne? Das sollen dann doch unsere nachfolgenden Generationen machen, ja.
Ja, Herr Zwegert. Laan, Benga, Ortegas und Sam haben dann noch irgendwie Transporter-Codes für die Kolonisten und dann kann die Enterprise sie retten, gut geschenkt. Vorher macht aber noch hier der eine Gorn bei Ortegas diesen Grab-him-by-the-Pussy-Griff und hebt sie da irgendwie hoch. Ja. Und sie sagt dann nur noch, aber ich flieg doch das Schiff.
Ja.
So, und hätte man diese Figur jetzt im Vorfeld vernünftig aufgebaut und inszeniert, dann wäre das tatsächlich ein dramaturgisch von der Bildgestaltung her ganz fantastischer Moment gewesen, wo sie eben so das letzte bisschen aus sich herausbrechen lässt. Sie ist doch hier, sie fliegt das Ding zurück und es ist auch vollkommen scheißegal, dass das Schiffchen da, dieses Shuttle eigentlich für irgendwelche Schleim-Gorn-Viecher gebaut ist. Sie kann das sofort fliegen, weil sie fliegt halt nun mal die Schiffe. Das hätte ich dann sogar noch durchgehen lassen. Aber in diesem Fall, da wir ja von Frau Ortegas wirklich von Erika gar nichts wissen, außer dass sie das scheiß Schiff liegt, war das irgendwie total, naja, belanglos. Es hat mich da tatsächlich kalt gelassen. Das war so ein bisschen so dieser Augenblick, den man in The Orville hatte, wo die eine blonde Dame sich zum Schluss opfert und dann sagt, Amanda, ich komme. Und da hatte man eine ganze Staffel vorher dieser Figur einen Kontext gegeben. Und für Erika in der dritten Staffel weiß man immer noch nichts, außer dass sie auf Rasurfrisur und Schiff liegen steht.
Ja. Wobei, ja, also ich gebe dir recht erstmal, wobei ich das ein Stück weit anders interpretiert habe. Du sagst, es ist Erikas Moment. Ich sage, es ist Laans Moment, weil sie, ja, also der Gorn, ja, der immer noch aussieht wie Reptile aus Mortal Kombat 1 von 1995, erhebt sie ja hoch und Laan, ja, lädt dann ihr ein bisschen ihr Phaser-Gewehr auf und dann am Hals und dann gibt es ja den Headshot. Klar. Das war für mich so. Die spricht ja hinterher auch, jetzt habe ich Rache genommen oder so irgendwie, ne? Ich glaube, das war für sie der Moment, wo sie das, was sie mit den Gorn erlebt hat, das, was die Gorn ihr genommen haben, wo sie das alles so kanalisiert in diesen einen Moment und abdrückt. Das war für mich eher so die Szene. Es ging, glaube ich, gar nicht so sehr um Erika. Also, das ist nur meine Interpretation der Dinge. Sondern in dem Fall tatsächlich um Laan. Später, da gebe ich dir recht, sie ist ja dann diejenige, die dieses Schiff fliegt. Ich habe es jetzt gar nicht in Erinnerung, dann hilf mir weiter. Hat sie vorher schon mal ein Gorn-Schiff geflogen? Weiß ich gar nicht.
Ja, die hat sie doch auf immer schon auf ihrem 386er bei Wing Commander The Price of Freedom hatte sie doch ja immer schon mit dem Gorn gespielt.
Ja, zumindest fliegt ja dieses Schiff da sehr, sehr souverän heraus, ja, geschenkt. Das ist so ein bisschen das, was wir am Anfang besprochen haben, wirkt alles sehr stark konstruiert, zusammengewürfelt, auch in diesem After, wie du es genannt hast. La'an berührt da irgendwelche Konsolen und dann macht sie da irgendwas an. Warum? Also wieso? Ne? Hätte man sicherlich ein bisschen besser erzählen können. Ja, geschenkt irgendwie, ne? Geschenkt.
Also die Sache, die du gerade beschrieben hast, dass das La'ans Moment war, bin ich absolut bei dir, dass davor ja. La'an ist ja die Figur bei Star Trek Strange New Worlds, die mir tatsächlich am allerbesten gefällt. Das ist meine Lieblingsfigur. Stimmt. Das ist auch die Figur, die tatsächlich irgendwie den glaubhaftesten Kontext und die glaubhafteste Entwicklung und die facettenreichste Erzählung hat.
Tatsächlich, ja.
Jetzt kann man sagen, gut, das ist gar nicht so schwierig, wenn alle anderen Figuren einfach so dermaßen eindimensional sind, dass hier auch 2D ja bequem ausreicht. Insofern gebe ich dir recht, das war da ihr Moment, wo sie mit der Vergangenheit sozusagen aufräumt und sozusagen für sich den Neuanfang schafft. Ich bin gespannt, das ist das Einzige, wo ich gespannt bin, wo da die Reise mit ihr hingeht. Ansonsten haben wir jetzt ja noch die großartige Idee, wir füttern das Gorn-Baby im Mutterleib, dann muss es ja auch nicht geboren werden. Okay.
Ja, genau. Machen wir es so.
Weil funktioniert das ja.
Natürlich.
Und dann initiiert man noch schnell illyrisches Blut und dann läuft das. Und also ich meine, das ist ja quasi die Pille mit Infusion, oder was ist das jetzt? Die Pille danach, oder
wie funktioniert das? Ich frage mich dann halt auch so, ja, wir wissen ja, weil das illegal ist, ihr Blut zu verwenden, aber wir machen das jetzt einfach. Ist das jetzt nicht irgendwie dann die Heilmethode für alles? Weil wenn man aggressive Gorn, nee, ein Virus ist es ja nicht, sondern diese Gorn-Babys verändern ja den Körper, die DNA, was ich auch immer. Und wenn dann das Blut von Una hilft, hilft das dann nicht auch gegen alles andere, wo man es denn früher nicht gemacht, gegen alle anderen Krankheiten.
Ja, wusstest du nicht hier bei Best of Both Worlds Teil 2 hat der PK auch illyrisches Blut gespritzt gekriegt?
Ja, aber
aus dem Replikator.
Ich will jetzt nicht sagen, Deus Ex Machina, das ist Quatsch, aber es ist natürlich wieder ein sehr einfacher Ausweg aus dieser Situation, die ja, wie wir beide eben auch festgestellt haben, ein bisschen sinnlos konstruiert wurde da mit Chapel und Spock. Aber gut.
Ich würde schon sagen, dass das Deus Ex Machina, es ist ein bisschen wie diese Ocarina of Time bei Picard, wo auf einmal das ganze Schiff wieder ganz gemacht wurde. Ja, dann hat man einfach so ein Plot-Device.
Ja, ich hab die halt dabei, was soll ich denn machen?
Ich hab die doch immer jetzt. Ich bin halt Blutgruppe Illyrisch. Dann ist das nun mal so. Und die berechtigte Frage, die man natürlich dann nachher stellt, also wenn man jetzt diese Erzählung ernst nimmt, wir haben jetzt hier so einen tollen Use Case gefunden für dieses Blut. Ja, das müsste doch dann Einzug halten in jegliche Medizinanwendung. Ja,
ist doch verboten. Verboten
ist das. Wenn ich das dann synthetisch herstellen kann.
Die Regels sind die Regels, mein Freund. Du kannst ja aber das Blut verwenden.
Hier nicht. Ah, okay. Verstehe. Ja. Ja, gut, da kann eigentlich nur noch Blue Steel von Zoolander helfen. Das ist der einzige Ausweg.
Erinnert mich auch so ein bisschen an das Leben des Brian irgendwie.
Du nennst mich jetzt bitte ab sofort Loretta. So.
Ja.
Also, jetzt nochmal zusammenfassen. Gorn-Eier sind kaputt und Captain Frau Dingens Battelle ist
gerettet.
Ist geheilt und aus.
Aus. Aus die Maus, Gorn sind im Winterschlaf, keine Bedrohung mehr, vielleicht eine Bedrohung für folgende Generation und darauf will man ja so ein Stück weit hinaus. Wir als Star Trek Experten, Daniel, wissen ja ganz genau, dass natürlich Kirk dann später in The Arena auf einen Gorn trifft.
Ja, Quake 3, The Arena.
Ja, genau, was natürlich irgendwie, also ich habe ja meine eigene Kanon-Theorie zu Strange New Worlds, aber wenn das wirklich alles Kanon ist und zusammenpassen soll, dann fragt man sich halt schon, warum wussten sie denn damals eigentlich gar nichts davon, irgendwie von den Gorn? Und zweitens, wie konnte denn irgendwie Kirk mit einem Gorn kämpfen? Aber gut, das haben wir schon so oft
thematisiert. Und vor allem ja auch, also wenn wir jetzt wissen, die Gorn lassen sich dadurch durch ein bisschen Zauberkastentrick von Wish in den Winterschlaf schicken. Ja, dann kann man das doch irgendwie da dauerhaft machen und diese Spezies unterjochen, wie der Ghoul von Cardassia es befohlen hat. Dann ist doch die ganze Prämisse Bedrohung durch die Gorn. Die ist doch dann dahin. Wenn die so blöd sind, die Viecher, und sich da wegen hier in so einem künstlichen koronalen Ausstoß da in den Winterschlaf versetzen lassen, Ja, dann macht man das halt alle 10 Jahre oder wie oft das auch immer notwendig ist. Dann ist das Thema doch zu Ende erzählt. Da ist doch jetzt aus.
Ja, das ist halt so in Sachen Worldbuilding. Ich erinnere da auch gerne wieder an DS9, wie man das Dominion aufgebaut hat und dann zu einer Bedrohung hat werden lassen etc. Oder erinnere dich an die Zeitreise mit Q, in der man erstmals auf die Borg getroffen ist und dann wirklich Folgenstaffeln später wirklich diese Bedrohung real wurde. Das alles wird hier so weggewischt. Ja? Das ist jetzt erledigt, das Thema. Ja, vielleicht hat irgendwer später mal das Problem, ist mir egal. Und dann, bevor wir zum Fazit kommen, ist mir noch eine Sache ganz, ganz übel aufgestoßen, muss ich sagen, im Kontext von Star Trek. Ja, da möchte ich mal gerne deine Meinung zu hören. Das ist mir tatsächlich erst beim zweiten Mal Ansehen aufgefallen. Und zwar die Szene, in der Pike auf die Krankenstation kommt. Ja, da Bertel liegt da und dann sagt Pike so etwas, Vater, jetzt hast du mich, und will anfangen zu beten.
Ja, schwierig.
Und da muss ich sagen, also Star Trek war ja immer sehr säkular. Da gab es in der Föderation keine Religion. Und wir wissen ja von einem sehr bekannten Wissenschaftler, wenn du Sternenraumschiffe baust, hast du entweder eine Religion oder keine Religion.
Richtig.
Und das war nie Thema innerhalb der Föderation, der Sternenflotte. Und jetzt fängt man hier an, diese Dinge so ein Stück weit aufzuweichen. Und da muss ich sagen, eine fortschrittliche Gesellschaft, wie wir sie ja auch so lieben gelernt haben, eine bessere Zukunft für die Menschheit, da war ja immer so ein bisschen auch das schwingt ja so mit, es gibt keine Religion mehr, weil Religion vielleicht dazu geführt hat, dass sich Menschen sinnlos bekriegen etc. Und das haben wir als Menschheit überwunden. Und jetzt haben wir hier diese Szene, wo Pike anfängt irgendwie zu beten und hier das Vaterunser irgendwie versucht da anzudeuten. Finde ich schwierig, muss ich sagen, im Star Trek-Kontext. Möchte ich eigentlich nicht sehen.
Jetzt weiß man natürlich auch nicht, vielleicht ist er auch Anhänger der Kirche des Bizeps. Das weißt du ja nicht an der Stelle.
Ja, das kann natürlich sein.
So, möchte ich natürlich erstmal zu bedenken geben. Und auf der anderen Seite gebe ich dir natürlich recht, ich halte es auch für den falschen Augenblick. Die Beziehung mit Marie, so heißt die Frau, ist ja nun auch nicht sonderlich intensiv ausgearbeitet in dieser Serie. Weiß ja... Da sind
ein paar Bettgeschichten dabei, ne?
da komme ich, das weißt du mal. Jetzt weiß er ja von seinem Schicksal, das ihn ereilen wird. Das weiß er, ne? Und dann wäre doch das eigentlich der richtige Moment gewesen, wenn man diesen Charakterzug für ihn etablieren möchte, dass er sozusagen noch einen Großvater hatte oder Vater, der sozusagen noch in der Vergangenheit mit einer Religion am Machen war. Dann wäre das doch der richtige Moment gewesen, wenn es um sein eigenes Leben geht, wenn es um das eigene Fortbestehen geht. Und nicht etwa bei einer Bettbekanntschaft, die du es jetzt so in den Raum gestellt hast. Ich fand das auch ein bisschen schwierig. Wenn das jetzt keine Star Trek-Serie wäre, wäre das auch wieder gut inszeniert gewesen. Es ist tatsächlich ein Tick unpassend. Aber lasst uns das mal wissen in den Kommentaren. Wie habt ihr diese eine Szene wahrgenommen? Ich tue mir da total schwer. Ich bin hin und her gerissen. Also ich bin irgendwo in der Mitte. Ich habe jetzt schon so im Kopf, irgendwie passt es nicht. Aber ich bin jetzt nicht so weit, dass ich sage, nee, es geht auf gar keinen Fall. Ich weiß es einfach nicht. Aber tatsächlich, was soll man dazu sagen? Sagt ihr es uns da draußen in den Kommentaren. Und jetzt, Jens, mein Lieber, jetzt ist die Episode zu Ende. Oh. Und schon. Ja, schon wieder rum. Oh. Und jetzt bitte ich dich ganz schnell, ganz zackig um deine Bewertung und um dein Fazit.
Ja, das Fazit, wir haben viele Dinge besprochen, vielleicht erst zum Positiven, das haben wir vielleicht noch gar nicht so herausgearbeitet, möchte ich aber erwähnen, audiovisuell hat mir die Episode hervorragend gefallen. Tolle musikalische Untermalung, immer auf den Punkt, visuell im Vergleich beispielsweise zu Star Trek Discovery deutlich verbessert. Also sehr, sehr exzellent. Da hat eigentlich alles gestimmt. Dramaturgie gut inszeniert. Gerade die Dynamik auf der Brücke mit Una, Uhura und Pike. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Da hat einfach Spock gefehlt, weil man den natürlich irgendwie auf die Krankenstation befördern musste. Aber das waren schon positive Aspekte, die ich auch nicht wegdiskutieren möchte. Das hat mir gut gefallen. Ich habe mich da schon ein Stück weit unterhalten gefühlt. Also ich war jetzt nicht abgelenkt bei dem Schauen der Episode. Die ganzen negativen Aspekte haben wir eben im Detail besprochen. Worldbuilding grottig, was die Gorn angeht. Also irgendwie, man hatte 2 Jahre Zeit, irgendwas draus zu machen. Und ja, dann schickt man die Guten da in den Winterschlaf. Egal, was danach passiert. Die Dynamik und auch ja dieses Duett Scotty und Pell, ja, das hat mir gar nicht gefallen. Scotty jetzt eher so nach dem Vorbild der Reboots zu gestalten oder den Charakter auszuarbeiten, finde ich persönlich nicht gut. Konstruiert und irgendwas passt dann immer gerade so, das haben wir eben auch schon mehrfach gesagt. La'an bedient irgendeine Konsole und vielleicht können wir auch immer iranisches Blut nehmen. Basiert auf sehr vielen Zufällen, diese ganze Geschichte. Mhm. Das Drehbuch war nicht gut, muss man ernsthaft sagen. Auch dieser Aspekt mit Dr. Mbenga, Star Trek untypisch und auch das, was ich zum Schluss jetzt nochmal ausgeführt habe, hat mir dann nicht so gut gefallen. Plus der ganzen Logikfehler, die wir jetzt auch gar nicht mehr so thematisiert haben, weil wir das jetzt auch nicht ausreizen wollen. Und man muss auch sagen, dass einige von diesen Dingen natürlich auch in anderen Star Trek-Serien schon immer mal wieder vorgekommen sind. Einen Kritikpunkt möchte ich mir noch zu eigen machen, den du auch genannt hast, und zwar, man hätte hier die Chance gehabt, einfach auch die Föderation so ein bisschen größer, so ein bisschen präsenter darzustellen. Nicht nur ein Admiral mit 2 Schiffen und das ist die Flotte und nein, ich entscheide das hier. Da hat man echt eine Chance verpasst, finde ich. Mag Budgetprobleme gegeben haben. Haben andere Serien wie The Orville, wo man auch mal einen Rat irgendwie gesehen hat, ja, der entscheidet, ja, wo auch Politiker irgendwie eine Rolle spielen. Hat man hier, finde ich, eine Chance verpasst, genauso wie bei dem Redcon der Gorn man eine Chance verpasst hat. Aber gut, das ist nun mal so, wie es ist. Ich gebe der Episode trotzdem, weil ich mich recht gut unterhalten gefühlt habe, 2,5 von 5 Punkten.
Oha, das heißt ja effektiv 50% gut, 50% schlecht für dich, ja, mein Lieber, jetzt.
Genau.
Spannend. Ich muss sagen, ich habe mich bereits nach wenigen Minuten bei diesem Anschauen dieser Episode dabei ertappt, dass ich mein Aktienportfolio checke und in der Gruppe bei WhatsApp aktiv war. 20% Gain in 30 Tagen, ey, Bruder, komm in die Gruppe. Ja, dann habe ich natürlich sofort meine Bitcoin-Wallets rübergeschickt und danke, ja. Bruno. So, in der Hinsicht werde ich vermutlich wertungstechnisch ein bisschen schwieriger einsteige. So, und nach 2 Jahren Wartezeit und auch all dem, was wir zwischendrin geboten bekommen haben, diese fantastische Section 31-Film zum Beispiel, ja, da bleibt doch nur, was denn?
Ja, grandios.
Hallo, da gab es Flammenwerfer im Wald. Ne? Im Wald. So, nach 2 Jahren, ich nenne es mal Magertreck. Bleibt doch nur der ernüchternde Eindruck, dass man sich hier einfach auch nicht die Zeit genommen hat, jetzt mit diesem großen Rahmen an Zeit und Möglichkeiten auch irgendetwas zu machen. Das Franchise verliert sich doch hier unweigerlich in seiner eigenen Belanglosigkeit. Strange New Worlds ist uns ja mal als frischer Ansatz verkauft worden. Mittlerweile sage ich, boah, das ist aber auch irgendwie so ein ausgelutschter Herrenwitz, so wie wir sie die ganze Zeit zum Besten geben. vielleicht unfreiwillig komisch an manchen Stellen schon, diese ganze Figur. Wir sehen sie hier gerade, Pelia. Also bitte, das ist doch ein Zustand. Unfreiwillig komisch, schmerzhaft bemüht, ja. Immer die gleichen Ausreden der Produzenten auf X und Twitter. Das ständige Rechtfertigen für irgendeine Enttäuschung, die die Fans wieder erlebt haben, um hier eine, ja, bei näherer Betrachtung doch sehr oberflächliche Inszenierung irgendwie noch zu rechtfertigen. So. Und gerade auch diese Episode leidet wieder unter ganz plumpen Handlungskonstruktionen. Dann haben wir zwar gute visuelle Umsetzung und auch tollen Sound und es sind einzelne Einstellungen gelungen, wo man sagt, da hat sich jetzt irgendwie ein Bildgestalter Gedanken gemacht. Aber im Endeffekt, wenn die Substanz dahinter fehlt, meine Brüderinnen und Brüder da draußen, dann kommen wir doch auch mit irgendwie dieser Pseudospannung und möchte gern Kniffen, die weder irgendwie einen Sinn noch einen Stil besitzen, erzählerisch weiter. Diese Episode sagt nichts aus, die hat keine Botschaft, die hat keinen tieferen Sinn. Wir haben weder irgendein Raumgefühl noch eine nachvollziehbare Bedrohung im Verdauungstrakt, wo man sich jederzeit irgendwie aus der Verdauungskapsel boxen kann. Alles wirkt doch irgendwie zusammengeworfen, zusammenkopiert. ChatGPT, kein Feinschliff. Alles irgendwie, ja komm, durchgewunken. Jetzt aber zack, zack, zack. Und dann kommt noch hinzu die Charaktere, und das hast du ja auch angemerkt, die verhalten sich doch inkonsistent. Wir haben hier Binsenweisheiten, die zum Besten gegeben werden, aufgesetzter Pathos mit Erika, und dann haben wir irgendwie ganz verzweifeltes Action-Gehampel. So, und das ist, ja, das ist oberflächlich ganz nett und unterhaltsam, und da kann man sich die Tüte Popcorn zu aufmachen. Dann noch so ein bisschen Psychogelaber mit Chapel und Spock, die ihre Romanze weitertreiben wollen. Aber jetzt nochmal zurück zum Kern der Sache. Die Bedrohung durch die Gorn, die ist doch nach dieser genialen Lösung, sie in den Winterschlaf zu schicken, überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen. Also unterm Strich bleibt dann doch noch eine Episode, die ist in Summe handwerklich schwach. Die ist ideenlos, blieblos. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Affront gegenüber einem langjährigen Fan, aber sie hat doch mit dem Kern einer Star Trek-Erzählung, wie man es von früher kennt, nichts mehr zu tun. Wir haben lauwarmes Aufkochen abgedroschener Motive, sowohl dramaturgisch als auch in jeglicher anderer Hinsicht, und das aber auch komplett ohne Selbstreflexion. Du hast ja auch Dr. Menger angesprochen, der sich auch wieder völlig atypisch zu einem Schiffsarzt der Föderation verhält. Und insofern bleibt bei dieser Episode für mich tatsächlich nur ein gewisser, ja, audiovisueller Punkt, den ich gebe. Und das ist auch meine Wertung 1/5. Ich bin sehr enttäuscht, und ich mache das vor allem auch daran fest, dass ich es nicht geschafft habe, diese Episode anzugucken, ohne dass ich gedanklich irgendwohin abgedriftet bin und eben das Handy zur Hand genommen habe. Mhm. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Serie Andor beispielsweise, die fesselt in so vielen Augenblicken bis kurz zum Ende, bevor sie dann diesen schönen Bürokraten sterben lassen, dann hat sie mich irgendwie kalt gelassen. Aber vorher hat diese Episode in jeder Nuance gefesselt. Oder wenn ich an Episoden wie Best of Both Worlds denke, eben Cliffhanger-Szenario und jetzt auch noch eben Staffelfinale, genauso wie bei TNG damals. Wenn ich diese beiden Episoden gegenüberstelle, dann ist das doch eine Frechheit.
Harte Worte, 1/5. Ich sehe es tatsächlich, da sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung diesmal, nicht ganz so kritisch, weil ich, ja, es ist ein Stückwerk, ja, da gebe ich dir recht. Aber die Episode hatte auch durchaus ihre Momente. Bei dem einen zentralen Punkt gebe ich dir recht, dass es eigentlich, wenn man auf die Episode draufschaut, auf diesen Zweiteiler eigentlich auch, ich sag mal, wenn das so dramaturgisch so aufbaut und auf diesen einen Punkt zusteuert, ist es ja eigentlich so, ob das jetzt passiert ist oder nicht, die Gorn sind weg, ja, machen wir jetzt irgendwie wieder mal grillen oder so, ne?
Weiß ich nicht. Ja, also, Captain Pike kocht jetzt wieder.
Ja.
Grobe Rostbratwürste.
Grobe Rostbratwürste. Ob die Gorn tatsächlich damit irgendwie auch Geschichte sind in Strange New Worlds oder ob es tatsächlich nochmal in irgendeiner Form irgendein Bedrohungsszenario gibt, was ja dann irgendwie, ja, also da müsste man sich schon irgendwas Gutes einfallen lassen, und ich fürchte, daran mangelt es ein bisschen.
Ja, meine lieben Leute, dann lasst uns doch mal wissen, wie fandet ihr die Episode? Schreibt uns das hier unten in die Kommentare. Wir lesen natürlich jeden einzelnen davon und werden auch entsprechend antworten. Sind schon ganz gespannt, wie ihr diesen Auftakt fandet zur dritten Staffel Star Trek Strange New Worlds. Hegemonie war der Name der Episode. Und Jens, wir beide, ja, wir haben jetzt ja noch eigentlich noch eine zweite Episode zu besprechen, den Wedding Blues mit Spock und Schwester Chapel. Jetzt weiß ich nicht, jetzt gerade in diesem Augenblick am 17. Juli, der Ghoul hat es ja befohlen, heute der 17. Ja. Juli, ob wir jetzt gleich noch die andere Episode besprechen. Wir werden es sehen. Bleibt uns gewogen. Wir bleiben natürlich dran mit Star Trek Strange New Worlds. Ich bin jetzt tatsächlich die nächsten Tage auch im Ausland, in Sachsen. Und mal sehen, ob wir da zu einer Aufzeichnung kommen. Es gibt aber auf jeden Fall zu jeder Episode das ausführliche sci-fi-news.de Video-Review. Meine lieben Mongeries da draußen.
Und Vorfreude ist ja manchmal die schönste Freude.
Ja. Richtig. Und prickelt auch so schön in deinem Bauchnabel, mein lieber Jens. Also, Mit Kuss an euch da draußen. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.